Wenn ein Gang nicht gut ist, dann schreiben wir, dass der Gang nicht gut war.
Glaubst du, dass das Internet irgendwann nämlich schon ablösen wird?
Man muss ja auch unterscheiden zwischen Tester und Kritiker. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ich habe, glaube ich, dreimal geweint vor Freude für andere Leute, obwohl ich die Menschen gar nicht kannte. Aber ich finde es einfach so schön, wenn Leute für die harte Arbeit belohnt werden. Ist es denn wirklich so, dass es einfach keine Frauen gibt, die im letzten Jahr so gut gekocht haben, dass sie einen Stern verdient hätten in Deutschland?
Jetzt waren natürlich gestern, wie gesagt, überhaupt keine Frauen dabei. Das fand ich auch überraschend.
Macht das was mit dir? Beim ersten Praktikum war ich in der Patisserie und da stand so ein großer Topf braune Masse und ich habe dann heimlich da meinen Finger reingesteckt. Ja. Und ich dachte, es wäre Nougat, es war aber rohe Stopfleberterrine. Und diese Erwartung, was Süßes, was ich liebe, und dann war es das. Ich glaube, das kriege ich nie wieder raus. Was ist jetzt gerade spannend in der Foodwelt? Und was landet als nächstes auf unseren Tellern? Ich bin Felicitas Teen und sage herzlich willkommen zu Brot und Austern. Brot und Austern wird präsentiert von Transgourmet für alle, die täglich auf den Tellern abliefern. Mein Gast heute sorgt regelmäßig für Herzklopfen in den Küchen dieses Landes. Denn wenn Kai Miem einen Tisch reserviert, weiß niemand so genau, ob er als Gast kommt oder als Kritiker. Als Teil von Sternefresser gehört er zu den wichtigsten Beobachtern der deutschsprachigen Spitzengastronomie. Seit Jahren begleitet er die Michelin-Szene, testet Restaurants auf der ganzen Welt und beobachtet, wie die Branche sich verändert. Heute klären wir mit ihm die Frage, brauchen wir den Michelin-Stern überhaupt noch oder mehr denn je? Wer entscheidet heute, was gutes Essen ist? Ein anonymer Inspektor oder doch Instagram? Außerdem verraten wir mal, wie die spektakuläre Michelin-Verleihung abläuft, denn wir waren beide gestern da. Herzlich willkommen bei Brot und Austern, Kai Miem.
Hallo Felicitas, schön Tachchen. Hier zu sein.
Wie geht's dir nach gestern? Kater, Kätzchen?
Ein bisschen verkatert, es ging dann doch lang, es war eine sehr schöne Feier. Viel Spaß gemacht, viele Leute getroffen und ja, dann geht's immer länger, als man eigentlich vorhatte. Aber jetzt sind wir hier.
Ja, und quasi direkt von der Verleihung ins wunderschöne Studio. Wir nehmen heute nämlich nicht von mir zu Hause auf, sondern haben uns hier in Frankfurt eingemietet, damit wir quasi noch mit den ganzen Inspirationen von gestern hier sitzen können.
Genau.
Erzähl doch mal von gestern. Wie war die Michelin-Sterne-Verleihung?
Sehr schön. Es hat richtig Spaß gemacht. Man muss dazu auch sagen, das läuft nicht immer so ab, dass es so eine Riesenparty, es war eine Riesenparty eigentlich. Und das ist nicht immer so. Oftmals ist die Michelin-Verleihung eine relativ trockene Angelegenheit. Also in vielen anderen Ländern ist einfach das die Bühne, dann werden die Leute aufgerufen, gehen da hoch, verneigen sich, halten eine kurze Rede vielleicht und das war's.
Ich habe, glaube ich, dreimal geweint vor Freude für andere Leute, obwohl ich die Menschen gar nicht kannte. Aber ich finde es einfach so schön, wenn Leute für die harte Arbeit belohnt werden und es gefällt mir gut, wenn die so happy waren und wenn man dann erwachsene Menschen weinen sieht vor Freude, das berührt mich total.
Na gut, aber das zeigt einem ja doch auch, wie wichtig gerade für die Küchenchefs die Sterne immer noch sind. Ja, ich glaube jetzt über 100 Jahren. Mhm. Und es hat einfach eine Bedeutung. Stern, ich meine, das ist ja auch von der Symbolik her einfach schön. Der Glanz der Sterne, das Funkeln der Sterne und so weiter. Also wenn man da jetzt reingehen will. Ja, und deshalb sind da viele sehr, sehr berührt. Die arbeiten ja wirklich auch darauf hin. Viele sagen ja auch, das ist einfach das erklärte Ziel, einen Stern zu bekommen. Nicht irgendwelche Punkte oder Hauben, ein Stern soll es sein.
Ich habe mich vor der Verleihung auch mal umgehört, was den Menschen mit der Auszeichnung eigentlich der Stern bedeutet.
Mein Name ist Julia Komp, ich komme aus Köln. Ich wurde mit 27 das erste Mal als Sterneköchin ausgezeichnet und war damals die Jüngste. Der Michelin ist natürlich eine riesige Auszeichnung, die natürlich uns selber als Restaurant großes Vertrauen gibt. Und man kann damit Mitarbeiter natürlich regenerieren. Wir haben sehr viele Gäste, die uns vielleicht sonst nicht besuchen würden. Und es ist natürlich eine große Belohnung für unsere Arbeit, die wir täglich leisten. Ja, natürlich wünscht sich jeder, der richtig Gas gibt in der Küche, irgendwann den zweiten Stern. Und man braucht ja immer ein Ziel, auf das man hinarbeitet, damit der Weg irgendwie einfacher ist. Und natürlich ist mein Ziel, irgendwann mal zwei Sterne zu erkochen.
Hi, mein Name ist Jan Hartwig. Ich arbeite in München und habe dort das Restaurant Jan, aktuell ausgezeichnet mit 3 Sternen. Michelin ist natürlich eine für mich sehr, sehr wichtige Sache, weil das die einzige international gültige Währung ist, wenn es um Sachen Liste, Preise, Auszeichnungen, Guides, Bücher, Führer geht. Und insofern ist Michelin natürlich etwas, was im kompletten Kollegenkreis sowieso, aber auch bei Gästen, bei Familie gleichermaßen anerkannt ist.
In Frankfurt stand die ganze Stadt 2 Wochen lang im Zeichen des Michelins. Am Ende dann die feierliche Gala, natürlich am Gastromontag. Ich liebe es ja, wenn man sich endlich mal schick machen kann. Das kommt in Berlin ja eher nicht so gut an. Wenn der große Saal sich dann öffnet, fühlt man sich so ein bisschen wie bei der Oscar-Verleihung. Nur in Rot. Herzklopfen, Aufregung. Und ich hatte nicht nur klitschnasse Hände. Nach und nach werden die Sterne dann verliehen. Am meisten gefreut habe ich mich für meinen Freund Nelson Müller. Aber jetzt zurück ins Studio, wo wir einmal hinter den Glamour schauen wollen. Wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist ja Sternefresser.
Ja.
Das klingt ja wirklich mal nach einem absoluten Traumjob. Wie wird man denn Sternefresser?
Naja, eigentlich ist es im wahrsten Sinne aus einer Schnapsidee entstanden, die ganze Geschichte. Ist ja auch schon wirklich lange, lange her. 2005 war das.
Mhm.
Da kam das nach einem Abendessen. Da war ich selber noch gar nicht dabei. Ich bin erst kurz darauf dann dazu gestoßen, wo es eben hieß, wir müssen mal was zum Thema Restaurantkritik machen oder eine Webseite mit Restaurantkritik. Das gab es damals noch überhaupt nicht. Das gab es damals einfach noch nicht. Gut, das Internet war auch noch nicht so etabliert in der Hinsicht. Und man will es auch nicht, wollten es nicht so bierernst machen. Und Sternefresser, einfach ein bisschen ironisch, ein bisschen locker, eben nicht so dieses Althergebrachte. Da gab's auch, es gibt ja wirklich auch bis heute immer noch Leute, die dann sagen, ja, warum denn Sternefresser? Könnt ihr euch nicht Sternegenießer nennen? Oder
was wäre langweilig.
Ja, ganz genau, ganz genau. Das hat keinen Pep. Ja, das Sternefresser bringt eben das Salz rein, so ein bisschen das Zitronensalz.
Und es ist ja so, dass die Köche und Köchinnen auch wirklich viel darauf geben, was ihr sagt, ne? Also wie läuft das denn ab? Also ihr reserviert, aber öffentlich, also nicht bei Michelin.
Ja, mal so, mal so. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, muss man sagen. Je nachdem, also gerade im Ausland sind wir ja auch sehr viel unterwegs. Wobei, da kennt man uns dann überraschenderweise auch oftmals.
Richtige Promis.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, nein. Nein, nein, das muss man auch ganz klar sagen. Was sich ja manche vorstellen, wenn Restaurants wissen, dass da jemand kommt, der dann auch schreibt oder berichtet, dass man da irgendwie eine Sonderbehandlung bekommt, das kann man so nicht sagen. Vielleicht ist der Service ein bisschen aufmerksamer. Aber dieses Klischee, dass du dann eine extra Nocke Kaviar auf deinen Teller bekommst, ist völliger Bullshit. Also es ist einfach Quatsch. Das würde ja ein Gericht auch kaputt machen. Das wissen die Küchenchefs auch. Und nee, die freuen sich einfach, dass wir kommen. Die wissen ja auch, dass wir das Ganze locker nehmen. Aber trotzdem mit einer Ernsthaftigkeit dann darüber berichten. Also unsere Texte sind zwar vielleicht entspannt geschrieben und ein bisschen witzig auch, aber wir nehmen die Sache schon sehr ernst, das ist ganz klar.
Ganz ehrlich, mir gehen die Ideen für geile Gerichte eigentlich niemals aus. Aber die Herausforderung ist, das Ganze auch im Gastroalltag umzusetzen. Deshalb mag ich Partner, die die Branche verstehen. Und genau deswegen mag ich Transgourmet. Bist du auch in der Gemeinschaftsverpflegung oder in der Gastronomie unterwegs und hast Interesse? Schau mal in die Shownotes, da findest du alle Informationen. In wie vielen Restaurants warst du in den letzten Jahren? Was würdest du sagen? Wie oft gehst du essen?
Meistens ist es so en bloc. Wir fahren irgendwo hin. Man fährt nach Paris oder man fährt nach Berlin oder Hamburg oder München und dann ist es so ein kleiner Marathon. Dann geht man mittags meinetwegen in ein lockeres Restaurant und abends in ein Fine Dining Sterne Restaurant oder umgekehrt eben auch. Und das macht man in 5 Tage. Hat dann da in den 5 Tagen 10 Restaurants besucht.
Wow.
Und dann ist man aber auch mal froh, wieder nur
eine Stulle essen zu können.
Ganz genau, ganz genau. Ja.
Zahlt ihr immer selbst?
Mal so, mal so. Es ist wirklich ganz unterschiedlich, je nachdem auch. Also es gibt wirklich auch die Fälle, da kommen dann die Pressestellen auch von Restaurants auf uns zu und sagen, hey, wollt ihr nicht mal dahin kommen? Und wir laden euch ein, dahin zu gehen. Das machen wir durchaus auch, aber es ist immer klar, wir schreiben, was wir denken. Und da gab es zum Teil durchaus auch schon Verstimmungen, weil wurde dann halt gedacht, naja gut, aber wenn ihr bei uns jetzt seid und wir haben euch eingeladen, dann muss es eine Lobeshymne geben. Nee, wenn ein Gang nicht gut ist, dann schreiben wir, dass der Gang nicht gut war, ja.
Und, okay, aber ihr geht damit quasi offen um, dass ihr euch auch einladen lässt, sozusagen.
Steht auch, ja, natürlich. Ja.
Weil ich kenne das auch, also ich werde ja auch öfter mal eingeladen und mein Verlobter, also wir haben uns fast dazu entschieden, das nicht mehr zu machen, weil es dann eben eine krasse Erwartungshaltung gibt. Und dann ist es ja auch so, dass ich das Essen manchmal gar nicht genießen kann, weil ich eben so darauf bedacht bin, da ein schönes Foto zu machen, weil ich auch was zurückgeben möchte. Und dann haben wir so jetzt Date-Night-Themen ausgemacht und gesagt, wenn es Date-Night ist, dann darf ich zwar ein kleines Foto machen, aber es muss kein perfektes Foto sein und dann zahlen wir selbst.
Ja, das ist schon, das ist eine gute Trennung auch.
Kommt ihr immer im Team?
Wir sind immer zu zweit.
Aha.
Also in aller Regel sind wir zu zweit. Einfach auch, weil wir ein Vier-Augen-Prinzip haben, weil wir eben sagen, wir wollen es nicht davon abhängig machen von der Befindlichkeit, die einer hat. Also mir schmeckt jetzt das nicht und dann ist der andere Kollege sagt, nee, ich finde das großartig. Und das, das spiegelt sich
macht's
dann durchaus auch. Ja, natürlich, das macht's fair. Das spiegelt sich dann auch in den Berichten durchaus, wie das sagen, die Meinungen gingen auseinander bei dem Gang. Komischerweise ist es wirklich selten so. Also oft sind wir immer d'accord, was jetzt die Einschätzungen betrifft. Und wir haben auch die Trennung, dass einer meistens fotografiert und der andere dann fürs Schreiben zuständig ist. Natürlich in Abstimmung, man diskutiert. Macht ja auch mehr Spaß, muss man sagen. Ist einfach auch mehr Freude.
Es ist ja auch ein bisschen so, wenn man wirklich ein geübter Esser ist oder Esserin, dann kann man den Gang ja auch beurteilen und den eigenen Geschmack vielleicht ein bisschen zurückstellen. Ich mag zum Beispiel nicht so gern Safran, das ist wirklich das Einzige, was ich nicht so gerne mag, aber ich kann trotzdem gucken, ob die Bouillabaisse fein ist oder nicht.
Genau. Ja, ich habe auch solche Kleinigkeiten. Ich mag keine Raucharomen.
Ah ja? Ja, oh, das ist aber schwierig, weil es gibt ja aktuell fast in jedem Restaurant einen Minigrill. Es wird ja nicht mehr gebraten, es wird ja nur noch gegrillt.
Ja.
Das geht oder meinst du
jetzt künstliche? Ich meine jetzt nicht, also wenn es authentisch gegrillt ist, geht's.
Ah, okay.
Aber es gibt ja wirklich auch diese Räuchergeschichten, dass dann so ein Räucherrauch da drauf gemacht wird. Und das mag ich gar nicht. Ich finde, das ist immer viel zu viel. Mir geht dann richtig der Magen manchmal zu auch und ich habe keinen Appetit mehr. Das schreibe ich dann aber auch in den Berichten. Wenn ich sage, der Gang war nicht mein Fall, weil ich ein Problem mit Räucheraromen habe, dann kann der Leser das auch einschätzen. Sowas gibt's natürlich immer. Aber ich finde, das ist auch legitim. Man muss nicht alles mögen. Man kann auch gewisse Abneigungen haben. Haben Köche ja auch. Es gibt ja Köche, die sagen, ich koche nicht mit dem und dem Produkt, weil ich mag es einfach nicht. Ja.
Aber bei mir ist tatsächlich wirklich so, dass ich eigentlich nur Safran nicht mag und Stopfleber. Das liegt aber nicht daran, also ethisch auch fragwürdig, aber ich habe beim ersten Praktikum, da war ich 16 in der Küche, war ich in der Patisserie und da stand so ein großer Topf braune Masse und ich habe dann heimlich da meinen Finger reingesteckt, das weiß ich noch. Ja. Und ich dachte, es wäre Nougat, es war aber rohe Stopfleberterrine und diese Erwartung, was Süßes, was ich liebe und dann war es das, ich glaube, das kriege ich nie wieder raus.
Okay, ja gut, das prägt. Das ist ja wie so ein kleines Trauma, was man da hat. Genau. Ja, das kann ich nachvollziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Stopfleber, ja. Sieht man immer weniger, muss man sagen, weil eben die Leute ein Bewusstsein auch dafür entwickelt haben.
Lass uns mal richtig reingehen.
Okay.
Der Michelin war ja neben dem Gourmillot lange Zeit quasi das einzige Medium, wo man nachlesen konnte, wo schmeckt's gut. Jetzt gibt es Instagram, Google und Co. Wie hat sich das verändert?
Also ich würde sagen, was den Michelin betrifft, die bleiben sich treu. Also die machen ihr Ding, ziehen das durch und da gibt es natürlich auch immer Gemunkel, dass es heißt, naja, wer weiß, was da für Einflüsse herrschen, wenn da irgendwelche Tourismusbüros das sponsern auch. Es ist ja mittlerweile so, wenn ein Tourismusbüro zum Michelin sagt, wollt ihr nicht unsere Region oder unser Land abdecken, wir zahlen da auch einen bestimmten Betrag, dass da Erwartungshaltungen sind, aber die sind sich treu. Und ich glaube auch nicht, dass da irgendwelche Google-Bewertungen oder irgendwelche Bewertungsportale jeglicher Art irgendwas dran ändern. Ich glaube, das ist wirklich unberührt davon. Ich finde, es ist legitim, dass es das gibt. Ich lese selber manchmal auch irgendwelche Google-Bewertungen oder irgendwelche TripAdvisor-Bewertungen oder sowas. Man muss nur wissen, wie man es liest. Man merkt ja sehr schnell, schreibt sich da irgendwie den Frust von der Seele, weil er irgendwie einen schlechten Tag oder so hatte oder probiert da wirklich einer auch ein bisschen differenziert was zu machen. Ist halt so. Ja, schlimm wird es halt natürlich, wenn Leute irgendwelche Kampagnen dann fahren. Sowas gibt es ja dann auch manchmal, dass dann irgendwie Restaurants plötzlich zahllose negative Kritiken haben, weil irgendjemand was gegen die hat und das lanciert oder sowas. Aber das macht das Internet. Das ist die Demokratisierung der Meinungsäußerung und die findet natürlich dann auch da statt, muss man ganz klar sagen. Wir nutzen ja auch das Internet, um unsere Meinung kundzutun. Wir probieren es halt auf eine seriöse Art, auf eine transparente Art.
Ja, bei Googlen ist es auch oft so, bei Restaurantbewertungen. Ich sortiere dann immer die schlechtesten zuerst, weil ganz oft sind die Ein-Sterne-Bewertungen von Leuten, die gar nicht da waren. Weil die Tür war zu, sie haben den falschen Tag ausgewählt, die Reservierung wurde nicht angenommen und dann kriegt das Restaurant sofort schlechte Bewertungen. Und das finde ich einfach...
Genau. Ja, eben. Man muss es eben zu lesen lernen. Und wenn man dann merkt, wie einer drauf ist oder wie manche Leute drauf sind, dann klickt man weiter und geht zum Nächsten und irgendwie... kann man sich aber auch was rausziehen. Manchmal gibt es ja doch auch Leute, die sich Mühe geben und dann bringt das auch was.
Ja, ich bin absolute Google-Rezension-Leserin-Profi, wirklich. Also wenn jemand mal Tipps von mir braucht, ich kann das.
Okay.
Aber ich verbringe auch zu viel Zeit auf Google-Rezension. Wir machen jetzt eine kleine Kategorie.
Okay.
Und zwar der Schnellkochtopf. Ich gebe dir zwei Sachen zur Auswahl und du entscheidest dich für eine.
Okay.
Austern oder Brot mit Butter?
Brot mit Butter.
Ein Sterne Michelin oder 5 Sterne auf Google?
Ein Stern Michelin.
Kaviar oder Currywurst?
Oh, das ist schwierig. Currywurst.
Anonym testen oder der Koch, die Köchin, weiß, dass du da bist?
Puh. Weiß, dass ich da bin.
Großes 12-Gänge-Menü oder 3 Gänge?
3 Gänge.
Darüber sprechen wir später.
Ja.
Weinbegleitung oder alkoholfreies, spannendes Pairing?
Weinbegleitung, ganz klar.
Naturwein oder Champagner?
Champagner.
Hummer oder heimische Forelle?
Heimische Forelle.
Es gibt ein weiteres spannendes Thema, über das ich mit dir sprechen möchte.
Ja.
Und zwar die Sterne wurden ja gestern verliehen, wir hatten es.
Ja.
Jetzt waren nicht so viele Frauen dabei oder nur eine am Ende quasi, die sich mit ihrem Partner das Restaurant teilt.
Ja.
Woran meinst du, liegt das?
Ich glaube, das ist ein strukturelles Problem einfach. Es ist ein männerdominierter Bereich, die Küchen. Und das, ich glaube, das ist psychologisch auch, dass dann Frauen sich vielleicht dann nicht zu Hause fühlen oder sich nicht rein trauen vielleicht auch. Vielleicht ist es auch so diese Tradition. Früher war das ja doch auch sehr macho-mäßig. Ich glaube, das hat sich sehr verändert. Auch rauer Umgangston und so weiter. Also was man heute so hört, ist es ja nicht mehr so. Es wirklich alle legen ja viel Wert drauf, dass eine angenehme Atmosphäre herrscht. Insofern glaube ich, ist das Umfeld eigentlich gegeben. Insofern kann man eigentlich nur spekulieren, woran es liegt. Mir ist es auch nicht so ganz klar. Manche sagen, es ist doch auch ein wesentlich körperlich fordernderer Job, als man sich das vorstellt. Aber daran kann es eigentlich auch nicht liegen, kann ich mir nicht vorstellen.
Wenn man die Töpfe nicht tragen kann, ich glaube nicht.
Ja, halte ich nämlich auch eigentlich für Quatsch. Ich glaube, es ist immer noch so diese Tradition, die da drin steckt, dass man das Gefühl hat, das ist einfach ein Männerbereich. Da wurde ja auch, gerade in Frankreich auch früher, da wurde das von den Männern dominiert ganz stark, in Frankreich, in Deutschland auch. Und ich glaube, das hat sich einfach deshalb so eingeschliffen. Aber es löst sich ja so ein bisschen. Jetzt waren natürlich gestern, wie gesagt, überhaupt keine Frauen dabei. Das fand ich auch überraschend. Muss man natürlich auch sagen.
Macht das was mit dir?
Ich finde es komisch. Ich finde es seltsam. Es ist auch so eine Sache, wenn wir dann mal in einem Restaurant sind, wo eine Frau Küchenchefin ist. Früher haben wir dann sogar manchmal geschrieben, oh, es ist eine feminine Küche, was ich heute nie mehr machen würde.
Ja. Wir lernen alle dazu.
Ja, genau. Es ist so peinlich eigentlich, weil solche Unterscheidungen zu treffen ist völliger Quatsch. Ja,
genau, was macht ein Gericht männlich, genau. Was macht es weiblich?
Ja, das war das, was ich meinte. Also ich sagte, zu Beginn waren wir da auch manchmal noch so ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Insofern, ich habe keine wirkliche Erklärung, warum es immer noch so ist. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Es ist mir auch ein bisschen rätselhaft.
Ist es denn wirklich so, dass es einfach keine Frauen gibt, die im letzten Jahr so gut gekocht haben, dass sie einen Stern verdient hätten in Deutschland?
Ja, es spiegelt halt vielleicht so ein bisschen auch die Frauenquote, sage ich mal wieder. Wenn es eben sowieso nur ganz wenige Frauen gibt und dann muss eine dabei sein, die eben den Stern erstmals... Guck mal, bei den Männern waren es jetzt, wie viele Sterne insgesamt wurden gestern vergeben, also wie viele Restaurants wurden ausgezeichnet? 20 oder so, 25 vielleicht. Das ist ja auch nicht viel, gemessen an der Masse der Restaurants, die es gibt.
Mhm.
Und wenn man jetzt überlegt... obwohl
in Berlin gar keinen zum Beispiel.
Ganz genau. Und insofern ist das, spiegelt dieses Fehlen der Frauen gestern einfach auch nur wieder, dass es wahnsinnig wenig Frauen in der Branche gibt, glaube ich.
Aber wie schaffen wir das denn, dass unsere Branche für Frauen attraktiver wird? Weil ich habe vor einer Woche mit Nachwuchsköchinnen und Köchen gekocht. Da war fast die Hälfte Mädels. Und die haben alle Lust und die sind so motiviert. Aber wir müssen es ja schaffen, dass die das auch durchziehen bis zum Ende.
Ja, ehrlich gesagt, ich hab keine wirkliche Erklärung dafür. Ich denke einfach, wenn die Leidenschaft da ist, wenn das Umfeld stimmt, dann funktioniert es auch. Und dann wird es auch durchgezogen. Und dann sieht man ja auch die Frauen, die wirklich große Erfolge haben. Also ich meine, einige grandiose Küchenchefs sind Frauen. Ja, ob du jetzt in München das Alois nimmst, ob du Tanja Granditz in Basel nimmst. Ich meine, das sind auch vom Stil her wirklich wegweisende Köchinnen. Du hast Anne-Sophie Pick in Frankreich, eine der großen Ikonen. Bei ihr lief es halt so, dass ihr Vater schon ein Drei-Sterne-Koch war und sie ist dann eben in die Fußstapfen getreten. Okay, das ist nochmal eine Sondergeschichte. Oder Duus Steiner, ja, ebenso. Das sind Familienbetriebe.
Ja, ich glaube, da haben manche gestern vielleicht gedacht, es hätte was werden können. Mit Duus Steiner.
Mit Duus Steiner stimmt. Ja. Wurde so ein bisschen gemunkelt. Mhm. Genau. Ich hätte tatsächlich eher, wenn dann das Alois so ein bisschen...
Die Rosina hätte es auch verdient gehabt,
ja,
oder?
Ja. Ja, denn da war ich gerade vor 2 Monaten und das war wirklich großartig. So eigenständig, wirklich so besonders.
Gut. Hättest du ihr denn noch einen Stern mehr verliehen?
Wie gesagt, ich will mir das nicht anmaßen. Ich kenne auch dann die Kriterien im Detail nicht so sehr.
Wir dürfen doch hier mal ein bisschen rumspinnen. Du bist doch auch Sternefresser. Du kennst dich doch auch sehr gut aus.
Sagen wir mal... Vielleicht noch nicht ganz, ja. Also man sieht es auf jeden Fall, dass das Potenzial da ist für meine Begriffe, wenn ich mal so anmaßend sein darf. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das schon noch passiert. Aber man soll es ja nicht beschreien. Aber das Schreiben über Essen und über Restaurants ist sehr stark von Frauen bestimmt. Also das haben wir ja gestern gesehen. Die Chefredakteurin vom Feinschmecker-Magazin ist eine Frau. Die haben einen großen Autorenstamm von Frauen. Es gibt wirklich so viele Autorinnen. Die Chairwoman von 50 Best Deutschland ist
Lorraine,
eine Frau.
Ja.
Lorraine ist eine Frau. Und das, da ist es wirklich so ein bisschen umgedreht. Also es gibt natürlich auch viele Männer, die über Essen und Trinken schreiben. Aber das Verhältnis ist da wesentlich austarierter, ausgeglichener, was ich auch super finde.
Außer beim Sternefresser. Bis jetzt.
Wir probieren dran zu arbeiten, ich verspreche es.
Wie siehst du denn generell die Gastronomie der Zukunft? Was sehen wir? Wird es veganer? Wird es noch nachhaltiger?
Die Schere wird immer weiter auseinandergehen. Also es wird immer diejenigen geben, die klassischen, in Bezug auf Nachhaltigkeit meine ich jetzt, denen das keine, für die das keine Bedeutung hat, die einfach immer weiter ihren Hummer haben und den Kaviar einfliegen lassen oder sonst irgendwelche Produkte aus Asien einfliegen lassen, den besten Fisch oder Reis oder Aubergine. Und es wird diejenigen geben, die immer mehr auf die regionale Schiene, die auch gucken, dass es nachhaltig ist, dass es ressourcenschonend ist. Ich glaube, es wird beides geben und es wird sich noch mehr trennen, glaube ich, voneinander.
Und ich glaube, dass das Erlebnis immer wichtiger wird.
Das auch.
Also ja. Du gehst nicht nur essen, sondern dieser Abend muss dich irgendwie berühren und das funktioniert nicht nur über gute Teller, sondern es braucht mehr. Nein,
Service. Vor allen Dingen Service. Haben wir gerade gestern auch mit Köchen und auch mit Leuten aus dem Service drüber gesprochen, uns drüber unterhalten, wie wichtig das ist. Und da sagte ein Serviceleiter, sagte, das Essen kann noch so gut sein, wenn der Service richtig scheiße war und dich richtig genervt hat, dann gehst du nicht mehr in das Restaurant.
Das ist bei mir ganz genauso. Ich meine, kochen kann ich ja auch lecker. Ich gehe eigentlich dafür, um einen wirklich schönen Abend zu haben. Und dann würde ich lieber ein ganz bisschen schlechter essen, aber der Service muss ganz charmant und toll sein.
Ja, genau. Und, weil umgekehrt, das hat man dann eben auch, kann der Service auch viel rausholen. Wenn das Essen mal hier und da nicht so geil ist, wenn das Essen nicht gut ist, dann nützt der beste Service auch nichts. Aber ein Service kann vieles auch rausreißen, wenn mal irgendwas nicht ganz so gut gefällt oder wenn irgendwas schief geht. Oder die müssen einfach wissen, wie sie damit umgehen. Aber dieses Bewusstsein ist, glaube ich, da. Man muss es halt auch können. Man muss da irgendwie eine Routine haben. Aber viele machen das schon auch wirklich gut. Ja. Also ich glaube, das ist es, was das Erlebnis ausmacht. Ich glaube, es geht nicht darum, das gab ja auch mal diesen Trend mit Erlebnisgastronomie, mit allen möglichen, dass am Tisch dann Dampf-Trockeneis serviert wurde und so weiter, dass da ein bisschen, dass du über den Tisch wabert und so Geschichten. Oder dass du irgendwie ein iPod bekommst und steckst dir einen Kopfhörer ans Ohr, während du ein
Das war aber wieder Maria Schnur, ne?
Nee, der hat es nochmal anders
da
gemacht.
Da gab's zum Dessert, musste man Kopfhörer reinmachen und dann gab's Techno auf die Ohren, ganz laut und dann hat man das Dessert gegessen.
Wow, okay. Mhm. Ich kannte das
damals in Leipzig.
Das wusste ich nicht. Da hat er sich aber inspirieren lassen, glaube ich, von einem Engländer, von einem englischen Drei-Sterne-Koch. Der hat es nämlich gemacht, da hatten wir das mal bei einem Fischgang. Der hieß auch irgendwie Sound of the Sea oder sowas und dann kam ein iPod und da lief Meeresrauschen. Und während du dann das gegessen hast, es hat erstaunlich gut funktioniert, damals zumindest. Es war wirklich ein irrer Effekt, den das hatte. Aber heute würde man das, glaube ich, einfach auch nicht mehr machen.
Wer mich kennt oder auf den sozialen Medien verfolgt, weiß, dass ich kulinarisch ziemlich vielfältig unterwegs bin. Man könnte schon fast sagen, wahnsinnig. Ich mache diesen wunderbaren Podcast, berate eine Kreuzfahrtflotte, koche auf Events, moderiere Events, koche ein bisschen im Fernsehen. Und wenn dann noch ein bisschen Zeit ist, mache ich gerne ein- bis zweimal im Jahr auch noch ein Pop-Up-Restaurant. Und ich weiß schon genau, wenn ich das zu Hause erzähle, sagt mein Verlobter, weil er genau weiß, das artet in Stress aus, aber es ist Stress, den ich liebe. Und ich sag euch was, seitdem ich mit der Transgourmet zusammenarbeite, ist das Ganze viel weniger geworden, weil ich habe einen Partner an der Seite, der mich unterstützt, der mich berät und den ich jederzeit anrufen kann. Und dabei geht es nicht nur um die Lieferungen, sondern zum Beispiel auch um das tolle Sortiment und einfach um die Profis, die da am Telefon sind. Mit der Transgourmet hat man einfach viel weniger Situationen, bei denen man improvisieren muss. Böse Überraschungen. Und dadurch kann ich mich auf die Sachen konzentrieren, die ich liebe. Rezepte entwickeln, geil kochen und Gastgeberin sein. Bist du in der Gemeinschaftsverpflegung oder in der Gastronomie unterwegs? Schau gerne mal in die Shownotes, dort findest du alle Informationen zur Transgourmet.
Wie bist du denn eigentlich zum Essen und zum Fine Dining und zum Kochen und so weiter gekommen?
Ich wollte schon als Kind immer Köchin werden und ich wollte auch schon immer Fernsehköchin werden. Ich wollte einfach Leute mit dem Essen begeistern. Also weißt du, diesen Joy, diese Freude, die ich habe, wenn ich für Leute koche. Ich wollte, dass andere Leute das auch haben. Deswegen wollte ich Kochvideos machen, damit die das nachkochen können, sozusagen. Und ich interessiere mich für nichts anderes als für Essen. Es ist wirklich so. Also ich bin den ganzen Tag denke ich über Essen nach. Ja. Wenn ich spazieren gehe, dann gucke ich sogar in dieser Kneipe, ist da irgendwas auf dem Tisch, was trinken die Leute, welche Biermarke. Und auch beim Reisen geht es mir wirklich nur darum, ich TripAdvisor, Google-Rezensionen, wenn ich nach Sizilien fliege, kenne ich jedes Restaurant auf der Insel.
Sizilien?
Zum Beispiel. Oder irgendwo anders. Aber ich verbringe dann tagelang auf diesen Bewertungsportalen und auf Michelin natürlich auch.
Klar.
Da gefallen mir meistens übrigens die Empfehlungen am besten, so die kurz vor Stern.
Okay.
Weil da habe ich das Gefühl, da kriegt man noch irgendwie eine kreative, aufregende Küche. Und natürlich kann man sich dann vielleicht auch zwei Restaurants im Urlaub leisten und nicht nur eins.
Bib Gourmand gucke ich gerne drauf. Das finde ich sehr gut, weil man eben weiß, man bekommt gute Qualität zu einem fairen Preis und so weiter.
Also bei mir sieht es eigentlich so aus, dass ich morgens aufstehe und ich dann meinen Verlobten auf den Markt schleppe.
Ja.
Er sagt immer, können wir nicht mal in eine Bibliothek, oder er sucht manchmal ein Museum raus und dann schaffe ich es irgendwie trotzdem, ihn wieder auf diesen Markt zu locken.
Okay.
Und dann gibt es Mittagessen und abends gönnen wir uns dann schon mal was Großes, glaube ich. Also in diesem Sommer soll es noch London sein.
Oh,
ja,
wow.
Ja, endlich.
Da ist natürlich die Qual der Wahl.
Das ist krass, ne?
Irre. Habt ihr schon was ausgesucht?
Hast du einen heißen Tipp schon?
Ich hätte x heiße Tipps. Also es gibt ein Restaurant, Ikoi heißt das. Mhm. Die machen westafrikanische Küche oder westafrikanisch inspiriert. Das muss wirklich unglaublich sein. Allerdings auch unglaublich teuer.
Mhm,
ich glaube, das Menü kostet 350 Pfund plus Tax und Tip. Also,
und hat man noch nichts getrunken?
Nein, noch nichts getrunken. Aber jeder, der da war, sagt, das ist eigentlich ein absolutes Muss.
Ich notiere das gleich hier.
Ja, absolut. Nee, aber das Schöne in London ist aber auch, zum Beispiel, da gibt es so wahnsinnig viele Weinbars, die einfach toll sind, wo du eine gute Flasche Wein bekommst und dann einfach einen soliden Teller dazu, ein Gulasch oder ein Fisch oder sowas. Und das können die auch. Hätte man ja auch vor einigen Jahren noch nicht gedacht, dass die Engländer mal so auffahren. Also die Restaurantszene ist echt gut.
Ich habe in England studiert, ein halbes Jahr, und da war das gerade so am Umkippen sozusagen. Also
okay.
Da gab es im Pub nochmal ein gutes Sunday Roast und ein oder andere okay Restaurant.
Ja.
Aber ich glaube, da hat sich so viel getan in den letzten 10 Jahren, 15 Jahren. Und weißt du, wo ich gerne schaue, wo es auch gut schmeckt? Top Jaw, kennst du die?
Nein, sagt mir gar
nichts.
Nein,
das sind so zwei Jungs. Einer vor der Kamera, einer hinter der Kamera. Und die machen Online-Videos, Instagram und YouTube. Die kommen aus London. Und kann ich nur empfehlen, euch allen, es ist unfassbar toll zu gucken.
Top Jaw.
Lustig, der Typ ist vielleicht auch ein bisschen niedlich.
Okay.
Und es macht ganz viel Spaß und sehr entertaining, und die kennen sich auch richtig gut aus.
Und das sind Engländer?
Mhm.
Okay. Aber fällt mir da nämlich ein, es könnte natürlich auch deshalb in England so ein bisschen oder gerade in London aufgegangen sein, wegen der 50 Best. Da waren wir ja vorhin auch schon kurz dran. Weil die ja aus London kommen, also es wurde ja dort ins Leben gerufen und hat London so ein bisschen in den Fokus auch gerückt. Und ich glaube, deshalb hat das die Szene vielleicht auch so ein bisschen dynamisiert, die es da gibt.
Ja, und die Stadt ist ja auch sehr international, ne? Es gibt ja viele Menschen aus Indien, die da leben
Ganz
und so weiter.
Genau.
Und
gerade indische Küche ist ja dort, also es heißt ja immer, wenn du nach London fährst, musst du indisch essen gehen.
Ja, und ich finde, dass die indische Küche in Deutschland bitte noch ein bisschen verbessert werden
Definitiv.
Könnte. Also ein bisschen weniger Sahne, ein bisschen mehr Authentizität, was wir ja gerne haben
bisschen
wollen.
Ein bisschen mehr Spice auch und Schärfe, genau. Ja, da haben wir noch einen langen Weg vor
ich
uns.
Ich koche ja auf AIDA und manchmal jetzt mal die Chefs da nicht zuhören. Kochen mir die Inder dann ein Gericht. Die bringen sich tatsächlich Gewürze von zu Hause mit auf Kabine, die nehmen sie dann mit in die Küche und dann wird dieser Fisch gemacht, mit diesen krassen Gewürzen, und dann sitzen wir alle in der Küche und essen den mit den Händen. Das macht mich so glücklich.
Wow. Ja, das klingt auch echt gut. Ja, aber das sind dann auch die Momente, wo man denkt, okay, ich brauche jetzt gar kein ausuferndes Fine-Dining-Menü. Sowas ist dann das, was authentisch ist und was Spaß macht, wo Leben auch drin ist.
Aber wenn du Top Jaw nicht kennst, also guckst du schon auf Instagram, auf Google und Co.?
Ja, ich gucke auf Instagram auch. Es gibt ja sehr, sehr gute Instagrammer, muss man ja einfach ganz klar sagen. Gerade international gibt es Leute, die sind so viel unterwegs. Also da sind wir ja Waisenkinder dagegen. Du hast das Gefühl, die jetten nur um die Welt, und man fragt sich auch, wie finanzieren die das alles? Aber das sind, glaube ich, Leute, die einfach auch das entsprechende Kleingeld haben.
Hast du einen heißen Tipp, für wen man folgen könnte?
Es gibt Fine Dining Explorer, ist eine Seite, die sehr, sehr gut ist. Mhm. Dann gibt es noch den Kopenhagen Foodie, heißt er, glaube ich. Dann gibt es noch Feinschmeckerinnen, also viele Skandinavier sind da unterwegs. Anders Husa ist ganz toll, auch ein Skandinavier, der weltweit unterwegs ist. Und die machen wahnsinnig guten Content auf Instagram, primär auf Instagram. Ich glaube, einige von denen haben auch Webseiten, aber die machen schon sehr, sehr viele Instagram-Geschichten. Aber eben nicht so dieses oberflächliche Tralala, sondern einfach, da sind auch dann echt ganz gute Texte unter den Bildergalerien. Und wo du das Gefühl hast, die machen das wirklich mit Leidenschaft und kennen sich aus. Und denen kann man auch bis zu einem gewissen Grad vertrauen. Klar, Meinungen gehen immer auseinander. Ich war auch schon in den Restaurants, wo ich dachte, mein Gott, warum bin ich jetzt hier? Aber so what, das kommt vor.
Glaubst du, dass das Internet irgendwann nämlich schon ablösen wird?
Nein, definitiv nicht. Naja, weil wir haben es ja gestern gesehen. Die Sterne sind einfach immer noch das Besondere für die Köche und ist so etabliert und das wird sich nicht abnutzen in absehbarer Zeit. Das Internet ist eine Ergänzung, also beziehungsweise was man da findet. Das ist einfach auch anders. Und der Vorteil bei den Internetsachen ist halt, wie auch bei uns, dass sie eben persönlich sind. Michelin ist anonym. Das sind die Sterne. Aber solche Seiten wie uns oder auch eben andere oder Instagrammer, das guckt man sich an und liest man, weil man eben die Persönlichkeiten dahinter ja auch so ein bisschen hat. Man weiß dann, okay, man kann das einschätzen, man kennt dann den Geschmack von den Leuten auch so ein bisschen und weiß, wie man das einordnen muss. Weil man hat ja auch gar nicht den Anspruch, objektiv zu sein. Also wir zumindest nicht. Wir gehen da schon auch mit subjektiven Vorlieben und sowas ran. Die Sache ist, der Michelin probiert eben diese harte Objektivität. Das mögen die Köche natürlich, weil sie sagen, die sind vollkommen neutral, die sind komplett anonym und so weiter. Das sind halt Tester.
Und das ist auch das, worauf man sich dann als Leserin des Michelins verlassen kann. Ja? Also wirklich Objektivität und geschulte Leute, die das wirklich gut bewerten können.
Genau. Man muss ja auch unterscheiden. Ich meine, zwischen Tester und Kritiker, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Der Tester geht hin und hat quasi seinen festen Standard. Ja, der hat seinen Katalog, nach dem hakt er das quasi ab. Also
ohne aber nur imaginär, weil sonst würde man es ja sehen.
Ist klar. Also der hat seine Maßstäbe, an denen richtet er alles aus und guckt sich das an. Und dann kommt natürlich noch die Beurteilung der Kreativität und so weiter dazu, aber Handwerk und so. Bei Michelin dürfen ja auch nur, heißt es, ausgebildete Köche Tester werden. Und ein Kritiker ist ja eher jemand, der das Ganze auch noch ein bisschen einordnet, der das Ganze kontextualisiert, der eben sagt, okay, in dem Bereich jetzt ist diese Küche so zu sehen im größeren Bild. Ja, du gehst jetzt in ein französisches Restaurant, isst da ganz klassisch und dann probierst du eben ein bisschen einzuordnen, wie verhält sich das zu anderen Restaurants dieser Art. Das macht ja ein Tester gar nicht. Der guckt nur dieses eine Lokal an und beurteilt, was machen die für sich genommen. Aber nicht im Kontext anderer Restaurants und das macht eben...
Ah, das ist interessant, okay. Ja,
das machen eben, das ist das, was eben Blogger oder Internetschreiber oder auch Restaurantkritiker für Zeitungen leisten. Die schreiben eben auf...
Die sehen das große Bild,
das große Ganze. Die sehen das große Bild, genau. Was ich eigentlich viel spannender finde auch.
Mhm, und das ist ja dann irgendwie auch, was die Mischung ausmacht, ne? Also, ja. Aber man muss auch dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass eine Restaurantkritik oder... ein Instagram-Reel, das emotional auslösen kann, was der Michelin eben gestern definitiv geleistet hat. Definitiv. Das war schon abgefahren. Deshalb. Wirklich erwachsene Menschen weinen zu sehen, das war toll.
Ja. Ja, das sind Leute, man muss sich das vorstellen, das sind Leute, die gehen in die Ausbildung vielleicht in die Kochausbildung mit 18 oder 17 und haben da vielleicht schon diese Vorstellung, dass sie das mal erreichen wollen. Und dann 10, 15 Jahre später ist es soweit. Ich meine, was ist das für ein Moment? Das ist Wahnsinn. Ich finde, die Analogie passt immer ganz gut bei Michelin. Das ist sowas wie der Oscar.
So wie oder ein Spitzensportler, würde ich denken.
Olympische Medaille irgendwie oder eine Goldmedaille oder Fußball-WM, you name it, ja. Aber ich finde eigentlich die Oscars bei den Filmen, das ist so in der Filmwelt, das ist so eine Analogie eigentlich. Ja, wenn du das bekommst, da hast du ja auch Tränen oftmals.
Obwohl ich wirklich auch lieber 10 Stunden in der Küche stehen würde, als auf dem Laufband sein würde oder wie Michael Phelps in seinem Schwimmkanal.
Ja, glaube ich auch. Also für mich gesprochen auf jeden Fall, definitiv.
Wie viele seid ihr denn im Team bei euch beim Sternefresser?
Wir sind 4 Mann im Kernteam, verteilt zwischen Zürich und Berlin. Ich hier in Frankfurt, der andere in Oldenburg und treffen uns dann immer mal eben, weil wir ja meistens eben zu zweit auch essen gehen. Genau, 4 Mann und wir haben immer auch nochmal Gastautoren, die dann eine Kolumne schreiben.
Aber ihr habt keine Frau dabei, ne?
Nicht mehr.
Aha.
Wir hatten mal eine Frau im Team, die hat sich dann zurückgezogen, die hatte einfach keine Lust mehr, wie es halt dann nur so geht. Aber das ist keine Absicht.
Wo kann ich mich denn bewerben? Ich kann auch sehr gut essen, ich kann auch schreiben, ich kann auch sehr gut Kritikerin sein.
Okay, ich rede mal mit den Jungs.
Danke. Wir haben eine weitere Kategorie und zwar heißt es auf die Karte oder in die Tonne. Mhm. Ich sag dir etwas und du sagst dann, welches du möchtest und auf die Karte oder in die Tonne.
Alles klar.
Online-Reservierungssysteme mit No-Show-Gebühr.
Auf die Karte.
Warum?
Naja, weil es einfach für Restaurants wahnsinnig wichtig ist, dass die Leute wirklich verbindlich auch sind. Also ich kenne das von früher selber auch, als ich wirklich ganz, ganz ewig hier, als ich noch ein Jugendlicher war und dann angefangen habe, essen zu gehen, habe ich manchmal auch in zwei Restaurants reserviert und habe dann eins ganz kurzfristig abgesagt. Und also unmöglich von mir selber damals gewesen. Aber damals war das, ja, aber das war damals viel mehr gang und gäbe noch. Und es gibt Leute, die das heute noch machen. Und das geht nicht, wenn du ein kleines Restaurant bist. Guck mal, du bist ein kleines Restaurant, hast 5 Tische. Wenn da 2 Tische plötzlich nicht auftauchen, was das für eine Umsatzeinbuße ist, das kann unter Umständen wirklich den ganzen Monat ruinieren, wenn das mehrmals passiert. Und insofern finde ich das völlig okay. Guck mal, wenn du eine Theaterkarte kaufst, dann kannst du nicht hingehen, naja, dann kriegst du auch kein Geld zurück.
Flugticket, alles, genau. Ne? Handyverbot im Restaurant?
Ja.
Aber also du darfst Fotos machen?
Naja, ich meine jetzt Handy für Fotos finde ich nicht schlimm. Nein, aber telefonieren finde ich geht gar nicht. Also je nachdem, was für ein Restaurant es ist. Beziehungsweise, ja nee, man kann ja rausgehen. Selbst wenn es der Babysitter ist, der anruft, dann nimm dein Handy, geh kurz vor die Tür und telefonier da. Aber es hat ja auch abgenommen, das gibt's nicht mehr so viel, habe ich den Eindruck.
Aber manchmal gibt es schon auch so Business-Dinner-Leute und die machen dann richtig so Telefonkonferenzen da, schaufeln sich nebenbei das teure Essen rein und ja, das ist aber irgendwie wirklich unsexy.
Ja, absolut. Es ist auch respektlos. Respektlos den anderen Gästen gegenüber, respektlos der Küche gegenüber. Das macht eine Atmosphäre kaputt.
Trinkgeldpauschalen ist ja jetzt sehr en vogue, dass man immer mindestens 10% klicken muss. Und wenn man dann auf kein Trinkgeld klicken würde, also auch wenn ich nur eine Zeitung und einen Kaffee kaufe, dann fühle ich mich wie der schlechteste Mensch der Welt, würde ich niemals machen.
Ja.
Was sagst du, auf die Karte oder in die Tonne?
Auf die Karte, aber mit Differenzierung. Es ist ja so, soweit ich weiß, dass die Restaurants selber einstellen können, wie viele Prozent Auswahl da erscheint. Mhm. Also du kannst auch 5%, habe ich auch schon gesehen. Dass da 5% ist, 10%, 20%.
Genau, aber manchmal geht es ja sogar erst bei 10 oder bei 15
ganz
los.
Ganz genau. Ich muss sagen, ich finde es mittlerweile echt praktisch, also weil ich gebe immer 10%. Mhm. Also ich gebe immer 10% eigentlich. Und es sei denn, der Service ist ganz, ganz mies, dann kriegt man auch mal 5%, wenn es die Auswahl gibt. Keins habe ich mich noch nie getraut, muss ich zugeben. Aber so schlechten Service hatte ich auch noch nie. Nee, ich gebe eigentlich immer 10%.
Immerhin wurden die Teller ja zum Tisch gebracht.
Genau, es wurde ja was getan. Nee, ich finde es schon gut eigentlich. Wo ich es nicht gut finde, ist, wenn du dir im Coffeeshop einen Takeaway-Kaffee einfach selber abholst und da steht dann irgendwie 15% oder sowas. Dann denke ich, was? Nee, das ist nicht gut.
So ein bisschen wie in den USA, ne?
Genau. Gut, da ist es was anderes, weil da leben die Leute natürlich vom Trinkgeld.
Naturwein.
Auf die Karte. Ja, finde ich gut. Es bereichert einfach die Szene, es bereichert die Bandbreite, es sind Impulse, die da gesetzt werden. Finde ich gut.
Der junge Mann, der gestern den Sommelierpreis gewonnen hat, den fand ich auch ganz gut. Er meinte, er macht auch so eine Mischung aus modern und eben traditionell. Und das finde ich, glaube ich, geil. Also wenn ich nur Naturweine im Menü habe, dann ist es mir auch oft zu sauer und zu doll. Aber wenn man das zwischendurch mal hat, was Spritziges, was Cooles,
ganz genau.
Was Jugendliches.
Ganz genau, finde ich auch. Also man kann sich auch abstimmen. Also wenn man sowas nicht mag, sagt man dem Sommelier, wenn man eine Weinbegleitung nimmt, möchte ich nicht oder bitte keine Naturals dazu. Oder nur welche, die so ein bisschen eher noch dem konventionellen Geschmacksbild entsprechen, obwohl sie auch naturnah, gibt's ja auch.
Es gibt keine faulen Eier.
Sowas, ja. Aber das sind ja auch so Klischees. So
klar.
Die wenigsten sind ja wirklich so heftig, dass du das Gefühl hast, das kann man ja kaum trinken. Also.
Dann ist wirklich was falsch am Wein.
Ja.
Schäumchen und Espumas.
In die Tonne. Also es gab mal die Zeit, da war das, ja, muss man halt auch differenziert sehen. Es gab die Zeit, da war das neu und da war das irgendwie auch eine Idee und da hat es auch was transportiert. Und es war ja auch Teil eines größeren Systems. Das war ja Teil einer Avantgarde-Küche, die auch viele, viele andere Sachen gemacht hat. Und die Schäumchen und Espumas waren halt das, was am leichtesten nachzumachen ist für alle. Und deshalb haben das viele
gemacht. Man braucht die Flasche.
Weil es schick aussieht. Wobei so ein Espuma kann immer noch lecker sein und kann immer noch wirklich auch was bringen. Wenn's gerade bei einem Dessert oder so, mag ich das schon auch noch gerne. Ist ja wie eine Mousse letzten Endes. Aber es ist einfach oftmals gerade Schäume, was wie so ein Badeschaum aussieht, ist dann oftmals einfach so ein Gimmick, schmeckt meistens nach gar nichts. Das heißt ja auch oft Air, wird das ja oft genannt, Air, Luft. Ja. Und es schmeckt auch wie Luft. Also insofern braucht man eigentlich nicht.
Köche, die das Essen an den Tisch bringen, statt des Servicepersonals?
Auf die Karte, aber eben auch mit der Differenzierung, dass ich sagen würde, beides, finde ich beides gut.
Ja, ich finde es auch geil, wenn ich die Küche sehe, dann habe ich so ein schönes Gefühl. Tasting-Menüs mit mehr als 10 Gängen.
In die Tonne, würde ich sagen. Ja, doch. Würde ich zwar auch sagen, es kann funktionieren, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, braucht man nicht mehr. Mittlerweile, muss ich sagen, finde ich eigentlich so 5-6 Gänge ideal. Ist ja die klassische Menüfolge. Kalte Vorspeise, warme Vorspeise, Fisch, Fleisch, Dessert. Wunderbar.
Obwohl, manchmal finde ich, hast du das Gefühl auch, dass der Hauptgang mich am meisten enttäuscht. Das ist wirklich, dann ist trotzdem immer noch das Fleisch mit der geschmorten Soße oder und eine Sättigungsbeilage, das ist so unaufregend. Und manchmal, das Amüs ist so toll und spannend und dann fällt es zum Hauptgang irgendwie ab.
Hätte ich vor einigen Jahren auch noch genauso unterschrieben, sehe ich seit einer ganzen Weile, oder wir alle, haben wir bei uns allen festgestellt im Team, dass wir das mittlerweile wirklich anders auch sehen. Also gerade die Amüs, die Küchengrüße, da haben wir oft so das Gefühl, weil es eben auch so kleine Häppchen sind, ja, das ist nett und so, ist auch gut, aber man will doch ein bisschen mehr Substanz auf dem Teller, ein bisschen größere Gerichte, was ja dann auch passt, wenn es weniger Gänge sind. Und gerade die Hauptgänge, habe ich den Eindruck, sind besser geworden, sind irgendwie raffinierter, befriedigender auch. Ja, gerade wenn es kurze Menüs sind, macht es dann auch Spaß.
Also sagst du ein bisschen so back to the roots.
Back to the roots. Ich glaube, da geht's sowieso hin.
Fine Dining unter 100 Euro.
Oh ja, auf die Karte, aber hallo. Findet man ja kaum noch. Die Restaurants sind ja nicht teuer, weil sie sich eine goldene Nase verdienen wollen oder würden es vielleicht gerne, aber es ist ja wirklich so, dass das Kalkulation ist. Man macht sich, glaube ich, keine Vorstellung. Selbst wenn ein Menü 200 Euro kostet, was da an Wareneinsatz drin ist, was da an Personal drin ist, also da bleibt nicht viel hängen. Ja.
Was hältst du von anderen Bewertungssystemen? Also 50 Best zum Beispiel. Ich war im Januar im besten Restaurant der Welt.
Wow.
Mhm.
War's gut?
In Peru. Ja, ich sag mal so, das beste Restaurant weiß ich nicht. Also es war toll, aufregend, das heißt Maido.
Ja.
Du kommst rein und das ganze Restaurant sagt Maido. Und dann habe ich ein Tränchen geweint, weil ich dachte so, ich bin wirklich jetzt im besten Restaurant der Welt. Ich war so gerührt davon.
Ja.
Aber dann wurde das so ein bisschen zu schnell abgehandelt. Also es gab auch zwei Reservierungszeiten. Dann hatten wir nur so 2,5 Stunden und es war dann zu schnell. Also ich hatte auch keine Zeit, das zu verarbeiten. Und ich hätte mir auch mal gewünscht, dass die Küche rauskommt. Das war so ein bisschen...
Okay, wow. Aber das und das Essen selbst war jetzt auch kein so ein Flash irgendwie, kein Gang dabei, wo du gedacht hast, wow, okay, deswegen bin ich hier.
Doch, es gab schon, also auch diese ganze Geschichte, es war so ein bisschen Nikkei und es war schon ganz toll. Aber wie gesagt, ich habe schon in anderen Restaurants noch aufregender gegessen oder noch, dass meine Seele noch mehr berührt hat. Ah ja, es hat die Seele nicht berührt. Das hat mir, glaube ich, gefehlt.
Schade, das hätte ich gerade dort gedacht, dass die das schaffen. Okay, aber interessant. Ich werde nicht so schnell dahin kommen, aber ja.
Was denkst du, können wir generell vom Ausland lernen?
Du meinst jetzt in Sachen Kulinarik?
Ja.
Du meinst jetzt aber nicht nur auf Gastronomie bezogen, sondern überhaupt die Deutschen in Bezug auf Kulinarik?
Ja, so oder? Generell, weil ich komme ja auch aus Berlin und ich dachte immer, Berlin wäre das 9 plus Ultra. Und dann gucke ich immer manchmal im Ausland und denke, ach, wir können doch noch was lernen. Wie siehst du das?
Ja, glaube auch. Ich glaube, die Deutschen generell können da noch ein bisschen was lernen. Mehr Genussfreude zu könnten sie, glaube ich, lernen. Und auch, wie gesagt, bereit zu sein, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, wenn man schön essen geht. Und jetzt nicht den billigsten Wein vielleicht auch mal zu bestellen. Sich was zu gönnen einfach auch mal, wenn man rausgeht. Und wenn es nur einmal im Monat ist. Wie gesagt, das sind ja alles Vergnügen, die auch für uns nicht alltäglich sind. Und müssen sie auch nicht sein. Aber einfach die Bereitschaft dafür zu haben. Ich glaube, das kann man gut lernen. Die Gastronomen, glaube ich, sind schon sehr mittlerweile in Deutschland auf dem internationalen Standard, schon lange. Auch was so die Gastfreundschaft betrifft, was so das Ganze, die Atmosphären betrifft, gerade in den Großstädten, gerade in Berlin auch, München, Frankfurt auch. Also ich glaube, da hat sich wirklich wahnsinnig viel getan in Deutschland.
Ja, und vor allem Frankfurt scheint jetzt irgendwie die neue Michelin-Hochburg zu sein.
Ja.
Also ich habe schon gestern gedacht, ich kündige meine Wohnung in Neukölln, weil in Berlin ist ja nichts passiert mit den Sternen.
Gar nichts.
Jetzt muss ich nach Frankfurt.
Ja, absolut. Wir haben uns sehr, also ich habe mich sehr gefreut natürlich als Frankfurter. Zwei Sterne-Restaurants, die ich auch vor gar nicht so allzu langer Zeit besucht habe. Habe auch beide prognostiziert, dass die das bekommen. Finde ich auch absolut gerechtfertigt, dass die diese Auszeichnung haben. Und dann eben noch ein Einsterner, Mario Lohninger, wirklich eine Institution in Frankfurt.
Was da gibt es das beste Schnitzel Deutschlands, habe ich gehört. Richtig?
Ich würde sagen, ohne jetzt alle Schnitzelinstitutionen in Deutschland zu kennen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen. Das Schnitzel, was ich dort hatte, war immer grandios. Absolut. Und vor allen Dingen, was ich toll finde daran ist, dass diese Auszeichnung zeigt, du musst nicht Luxusprodukte und so weiter verwenden, um einen Stern zu bekommen. Guck mal, er macht Schnitzel, er macht Gulasch mit Spätzle, mit hausgemachten, unter anderem. Er macht auch ein bisschen verfeinertere Sachen mit Fisch und so weiter. Aber er hat eben auch diese, du kriegst einen Kaiserschmarrn, du kriegst den besten Kaiserschmarrn dort. Einen unglaublich guten Kaiserschmarrn. Ja, und wenn das gut gemacht ist, dann kriegst du dafür auch einen Stern. Finde ich vollkommen gerechtfertigt. In Asien bekommen Streetfood-Stände einen Stern.
Ja, in Hongkong war ich schon mal in so einer Dumplingbude mit Sternen. Ja. Also das war abgefahren. Da saß man wirklich auf Plastikstühlen, genau, und hat aber trotzdem wahrscheinlich kulinarisch, genau, die besten Nudeltaschen bekommen, die man,
ja,
sich vorstellen kann.
Finde ich völlig legitim. Ein Stern heißt ja im Grunde genommen auch nur, es ist eine sehr gut zubereitete Küche, eine außergewöhnlich gut zubereitete Küche in dem, was sie tun. Das kann ein Dumpling sein, das kann ein Schnitzel sein, es kann ein Hummer sein.
Aber in Deutschland war das ja bisher schon eher Fine Dining. Glaubst du, das wird sich jetzt verändern?
Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Dammbruch war in der Hinsicht. Also, dass wir jetzt demnächst eine Sterne-Currywurstbude haben, glaube ich nicht. Aber ich glaube, es könnte dahin gehen, dass man probiert, ein bisschen mehr auch etwas mehr in Richtung Gasthaus gehende Restaurants ein bisschen höher zu bewerten. Wenn sie wirklich das auch natürlich verdienen, wenn sie entsprechend arbeiten. Das ist ja immer die Voraussetzung. Ja? Muss man ja auch sehen.
Der Michelin sagt ja, dass er wirklich nur das Restaurant bewertet,
ja,
oder?
Nur die Küche.
Nur die Küche?
Nur die Küche.
Nicht die Weinkarte?
Nein.
Nicht das Interieur?
Nein, nicht den Service. Ganz genau. Also bei den Sternen geht es wirklich nur um die Küche. Es gibt dann schon, wenn die Weinkarte besonders ist, gibt es dann irgendwelche Hinweise. Es gibt ja natürlich den Service Award, wurde ja gestern auch vergeben. Aber das ist eben, wenn es um die Sterne geht, ist es wirklich nur das, was auf dem Teller ist. Zumindest in der Theorie. Also ich sage jetzt mal, ob das wirklich so funktioniert, auch wenn du der abgefeimteste Tester bist. Wenn die Atmosphäre großartig ist, dann beeinflusst dich das. Es gibt ja wirklich auch psychologische Experimente, wirklich ganz seriöse Geschichten, die rausgefunden haben, wie viel Einfluss Licht hat, wie viel Einfluss Farbgebung hat. Und davon kann sich, glaube ich, auch ein Tester nicht vollends frei machen. Insofern, ja, natürlich wird bewertet, was auf dem Teller ist, aber es gibt vielleicht unbewusst auch andere Einflussfaktoren.
Aber die weiße Tischdecke und der Gourmetlöffel sind es nicht mehr.
Nein. Nein, nein, das ganz bestimmt nicht. Im Gegenteil. Also das war früher mal so, das war ja wirklich das Klischee, was auch Köche früher, also vor vielen Jahren dachten. Wir brauchen Silberbesteck, wir brauchen weiße Tischdecke, wir brauchen schwere Vorhänge, wir brauchen livrierte Kellner und einen Champagnerwagen. So war das vielleicht auch mal ganz früher, aber das ist schon lange nicht mehr so. Das haben wir den Skandinaviern zu verdanken, unter anderem auch, oder zuvorderst würde ich sagen, dass das weg ist, dass du auch einen blanken Holztisch einfach haben kannst und dass die Köche aus der Küche kommen und stellen dir den Teller hin. Und,
mit der blauen Schürze und dem weißen T-Shirt drunter?
Ah, ja. Ja, ist doch auch sexy. Also wirklich. Ja, also nee, das ist wirklich, die Zeiten sind vorbei. Schon lange allerdings auch.
Kai, eine letzte Frage.
Okay.
Wir kommen zur letzten Runde.
Ja.
Was isst du, wenn niemand guckt?
okay. So meinst du eine Art Guilty Pleasure?
Mhm.
Okay,
mhm.
Ja. Schlemmerfilet à la Bordelaise.
Nein. Wirklich?
Ja.
Machst du das im Backofen oder in der Mikrowelle?
Backofen. Aber nur das Original. Nicht das Krustige oder so, weil da ist viel zu wenig Fisch drunter. Ja, weil diese Kruste, ich meine, das ist eine Kindheitserinnerung, muss ich sagen. Meine Mutter hat zwar auch wirklich sehr gut und viel gekocht, aber ab und zu, wenn es mal schnell gehen musste, gab es Schlemmerfilet. Und das ist einfach, das ist eine Erinnerung. Ich selten, muss ich sagen, esse ich das. Und es funktioniert immer noch. Meine Tochter mag es auch. Die mag allerdings immer nur die Kruste. Ja, genau. Das ist das, was
More fish for you.
Genau.
Lieber Kai, vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß jetzt, wenn du mal zu mir nach Berlin kommst, dann mache ich dir Schlemmerfilet à la Feli-Lese und mal schauen, ob ich dir irgendwie abholen kann.
Ich bin gespannt.
Hast du noch einen ganz heißen Restaurant-Tipp für uns? Wo muss man in diesem Jahr noch gegessen haben? Dein absolutes Lieblingslokal 2026?
Wenn es um Fine Dining geht, würde ich tatsächlich sagen, Rosina Ostler im Alois. Das war wirklich so speziell, so besonders ihr Stil, dass ich sagen würde, da muss man mal hin, auf jeden Fall.
Und auch so eine tolle Person. Und ich habe sie ja vorgestern getroffen und ich habe ihr versprochen zu reservieren. Und das mache ich jetzt. Danke, Kai. Es war
gerne.
Ganz, 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 ganz toll.
Hat Spaß gemacht.